Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
In dieser Folge von Hessen schafft Wissen begeben wir uns in die Vergangenheit und zwar weit zurück. Und wir betrachten einige kunstvoll gestaltete Terrakotta-Figuren der Nok-Kultur. Das ist eine Kultur, die es in Zentralnigeria gab. Und diese Kultur hat also unter anderem diese wunderschönen Terrakotta-Figuren hervorgebracht. Einige dieser Figuren sind sogar lebensgroß und sie gelten als älteste figurative Kunst südlich der Sahara. Die Goethe-Universität Frankfurt hat diese Kultur über viele Jahre hinweg erforscht und dabei faszinierende Erkenntnisse gewonnen. Was enthüllen nun diese Artefakte über das Leben der Menschen zu jener Zeit? Warum wurden sie gerade dort entdeckt und was macht sie so einzigartig? Diese und weitere Fragen zu den Funden der Nok-Kultur haben die Afrika-Archäologin Dr. Gabriele Franke über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren beschäftigt. Als Mitglied eines Forschungsteams der Goethe-Universität begab sie sich regelmäßig auf spannende Expeditionen nach Nigeria und Namibia, um diese Tonfiguren und aber auch Felsmalereien zu erforschen. Und sie war tatsächlich vor Ort, als einige der spektakulärsten Funde überhaupt gelangen. Und genau davon, also wie diese Funde gelangen, was das für ein Gefühl war, so tief in die Vergangenheit reisen zu können, dort vor Ort und all das zu erforschen, ja, davon erzählt sie uns natürlich in dieser Folge von Hessen schafft Wissen. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Reise in die Vergangenheit. Bitteschön. Guten Tag, Frau Dr. Franke. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hallo.
Hallo.
Ich blicke hier gerade auf ein Foto hier bei mir auf dem Bildschirm. Das ist ein Foto einer Terrakotta-Figur, die bei Ausgrabung in Nigeria gefunden wurde. Und sie sieht männlich aus, halb kniend. Sie sitzt auf einem Stuhl oder Topf, trägt Schmuck am ganzen Körper, der Blick ist auf den Boden gerichtet. Und das wäre so in etwa jetzt meine oberflächliche Beschreibung, aber Sie können das natürlich viel besser beschreiben und einordnen. Ich schiebe Ihnen das Bild hier mal virtuell rüber mit der Bitte, doch mal zu schildern, was wir hier eigentlich genau sehen und um was für eine Figur es sich dabei handelt.
Ja, also was Sie hier sehen, ist tatsächlich eine Terrakotta der Nok-Kultur in Nigeria, ungefähr 2800 Jahre alt, also schon ein beträchtliches Alter. Sie sehen, dass das sehr kunstvoll gemacht ist, sehr viele Details sind da, eine ganz tolle Frisur hat dieser Mann tatsächlich, ganz viel Schmuck am ganzen Körper und eben diese halbkniende Position. Das für uns Besondere an dieser Terrakotta ist, dass sie tatsächlich fast vollständig ist. Denn das, was wir bei den Ausgrabungen finden, sind in der Regel zerbrochene Stücke, was natürlich auch erst wieder erklärt werden muss, aber dazu kommen wir vermutlich später nochmal.
Ja.
Deswegen sowas Besonderes. Die lag in einer Grube wie schlafend gebettet, in ein paar Stücke zerbrochen, wurde aber anlässlich einer Ausstellung im Frankfurter Liebighaus professionell restauriert. Deswegen sieht sie jetzt so viel schöner aus als viele andere Terrakotta-Figuren, die wir ausgraben.
Wie groß ist diese Figur ungefähr? Wie kann ich mir die Ausmaße vorstellen?
Jetzt inklusive diesem Topf ungefähr 70 Zentimeter, also okay. Schon relativ groß.
Ja. Wissen Sie, wann und wo sie gefunden wurde, unter welchen Umständen? Also Sie haben diese Grube erwähnt.
Ja, also ich war natürlich dabei, wobei ich die meiste Zeit, ich war für die Fundbearbeitung zuständig in unserem Camp in Nigeria, sodass ich die meiste Zeit nicht bei den Grabungen war. Aber ich habe sie dann im Lager in Empfang genommen, ganz sanft gebettet und jeden Abend wieder zugedeckt. Ja, man identifiziert sich ja irgendwie damit und es sind dann auch seine Babys. Sie ist gefunden worden 2011 in Zentralnigeria, da wo unser Forschungsgebiet ist, und zwar eben bei einer Ausgrabung, wo wir ja in der Regel auch nach Terrakotten und anderen Spuren der Nok-Kultur gesucht haben.
Wie war das für Sie, diese Figur dann in Empfang zu nehmen, nachdem man ja, haben Sie ja gerade geschildert, in 99% der Fälle, wenn man überhaupt irgendwas findet, es sich dann eben eher um irgendwelche Scherben, Bruchstücke und so weiter handelt, wo man dann ganz viel Fantasie und Expertise braucht, um da irgendwas zu sehen?
Sehr spannend. Also ich meine, man wird natürlich Archäologe, weil man genau diese Entdeckungen machen will, ja. Und freut sich natürlich dann unglaublich drüber, dass es funktioniert hat. Was für mich noch super spannend war, ist, dass diese Figur, als wir sie gefunden haben, nicht auf diesem Topf saß. Also der Arm war abgebrochen, die Knie waren auch etwas kaputt und dieser Topf lag quasi unter der Figur. Und wir haben erst lange nicht verstanden, dass dieser Topf und diese Figur zusammengehören. Das ist dann tatsächlich erst beim Restaurierungsprozess klar geworden. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein schöner Moment, wenn man solche Dinge wieder verbinden kann. Aber solche Figuren zu finden und die dann bei sich liegen zu haben, ist einfach toll.
Und Sie haben erwähnt, ich glaube 2800 Jahre meinten Sie, sei sie alt,
ja,
nicht wahr? Das ist ja der schiere Wahnsinn und dafür eben so delikat gestaltet mit so vielen Details, Sie haben es ja erwähnt. Und ich glaube auch wirklich ja nicht nur für Sie ein besonderer Fund, sondern auch archäologisch, historisch, kunstgeschichtlich sehr, sehr seltener Fund, nicht wahr? Also vergleichbare Figuren, soweit ich weiß, gibt es eigentlich kaum.
Zu dieser Zeit in Afrika südlich der Sahara tatsächlich nicht. Ja?
Mhm.
Also die Nok-Kultur ist da einfach alleinstehend im subsaharischen Afrika mit diesen Figuren, die eben bis ins erst frühe erste Jahrtausend vor Christus zurückgehen.
Ja? Ja.
Und das macht sie natürlich auch so speziell. Wir sind allerdings nicht die Ersten, die diese Figuren entdeckt haben. Ja? Also die ersten Figuren kamen zutage, als Nigeria noch britisches Gebiet war, britisches Verwaltungsgebiet war und die Briten in dieser Region, in der wir geforscht haben, Zinn abgebaut haben.
Mhm.
Und das haben sie im offenen Tagebau abgebaut und haben zum Teil 10, 12, 20 Meter tief nach unten gegraben und in diesen Tiefen kamen Terrakotta-Figuren, also auch Fragmente von Terrakotta-Figuren zum Vorschein. Und wie es der Zufall so oft wollte in der Archäologie, war einer der Verwaltungsbeamten der Briten studierter Archäologe.
Welch ein Glück in diesem Fall.
Welch ein Glück in diesem Fall. Der hat dann tatsächlich eben diese Ähnlichkeiten entdeckt und hat dann angefangen zu sammeln, zu graben und nachzuforschen.
Mhm. Und so ging das los und Sie sind dann irgendwann viele Jahre später in diese Fußstapfen getreten. Wenn natürlich auch unter ganz anderen Umständen, natürlich unter hochwissenschaftlichen Gesichtspunkten und eben von und mit der Goethe-Universität begleitet, da kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf. Aber ich würde erstmal noch bei der Nok-Kultur selbst bleiben. Die haben wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt. Und Sie haben sich ja mit dieser Kultur über viele, viele Jahre jetzt schon hinweg auseinandergesetzt. Was fasziniert Sie so sehr an dieser Kultur und wie kamen Sie dazu, sie zu erforschen?
Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass es eben sehr einmalig ist, dass diese Figuren so alt und so kunstvoll sind. Mhm. Und zum Zeitpunkt der Entdeckung, vor ungefähr um das Jahr 1950 herum, war man in Europa überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass es im subsaharischen Afrika so alte und so toll gemachte Figuren gab. Ja?
Ja.
Es war also ein großer Aufschrei, dass in Afrika sowas möglich war. Nun ist natürlich in der Afrika-Archäologie vieles super interessant, weil eben auch noch so wenig archäologisch bekannt ist. Und das, glaube ich, ist das Faszinierende, wenn man in Afrika Archäologie macht und sich mit diesen Kulturen beschäftigt. Wie wir dazu kamen, sie zu erforschen, hing damit zusammen, dass es in Frankfurt an der Goethe-Universität den einzigen Lehrstuhl für afrikanische Archäologie in Deutschland gibt.
Mhm.
Und diesen Lehrstuhl hatte für lange Zeit Professor Dr. Peter Bräunig inne. Und der hatte vor dem Nok-Projekt ein Projekt auch in Nigeria, in Nordost-Nigeria am Tschadsee. Und hat sich da beschäftigt mit dem Übergang von Jäger und Sammlern zu Ackerbauern. Das fand so im subsaharischen Afrika ab dem dritten Jahrtausend vor Christus statt, im Tschadbecken ungefähr um 1800 vor Christus. Und da gab es eben gewisse Entwicklungen, die die Archäologen damals sich angesehen haben. Und in der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus gab es da eine Explosion an großen Siedlungen. Die Siedlungen waren plötzlich mit Wällen und Gräben umgeben, also plötzlich ganz was Neues. Mhm. Nicht mehr kleine Siedlungen, nicht mehr kleine friedliche Ackerbauern, sondern offensichtlich größere Siedlungen, die sich auch befriedet haben. Und da wollten wir einfach schauen, ob es für diese Entwicklung im Tschadbecken Parallelen gibt. Und es war damals schon bekannt, dass die Nok-Kultur eben auch ins erste Jahrtausend vor Christus datiert. Und deswegen ist natürlich unser Blick dann auf die Nok-Kultur gefallen. Denn wenn Sie solche Figuren sehen, dann fragt man sich doch automatisch, wer hat die gemacht und in welchem Zusammenhang sind entstanden. Also Sie und ich wären sicherlich nicht in der Lage, so eine Figur zu töpfern.
Ja.
Also ich denke, es braucht Spezialisten, um solche Figuren zu töpfern. Und in einer sehr einfachen Bauerngesellschaft oder Jäger- und Sammlergemeinschaft würden Sie solche Figuren nicht finden.
Mhm.
Ja. Und das war der Ausgangspunkt.
Also ich könnte es nicht, das ist definitiv Fakt und bei Ihnen weiß ich es nicht. Aber natürlich, genau das, was Sie sagen, sind die Fragen, die auch mir als Laien, als Fachfremden natürlich direkt kommen. Wer hat sie gemacht und warum? Und warum gab es anscheinend so eine Wertschätzung für diese Art der Kunst, dass diese Kunstfertigkeit damals überhaupt entwickelt werden konnte in diesen Umständen? Ist aber wahrscheinlich wahnsinnig schwierig und das ist ja dann auch eine Ihrer Aufgaben, von so einer Figur oder dann auch weiteren Figuren diese Rückschlüsse zu ziehen und solche Erkenntnisse zu erlangen. Das würde mich natürlich auch interessieren, wenn Sie dort vor Ort sind an solchen Ausgrabungsstätten. Wir sprechen sicherlich gleich nochmal über das Handwerk der Archäologie, also wie Sie wirklich physisch dann hantieren mit diesen Funden. Aber mal ganz grundsätzlich gefragt, wenn Sie solche Figuren finden dort vor Ort, wie ist der Weg dann hin zu Erkenntnissen über diese Kultur, der Sie entstammen? Also wie beginnen Sie diese, ja doch sehr ehrfurchteinflößende Aufgabe anzugehen, eben genau diese großen, sofortigen Fragen, die einem da so aufploppen im Kopf, zu beantworten?
Mit viel Kleinarbeit. Mhm. Ich denke, jeder, der sich für Archäologie interessiert, sollte zwei Vorlieben haben. Das eine ist Puzzle, das andere ist Detektivarbeit. Auch unser Job ist ja nicht nur ausgraben, sondern die meiste Zeit sitzen wir am Schreibtisch und beschäftigen uns mit vielen, vielen kleinen Schritten, bis so große Erkenntnisse kommen. Sie formulieren am Anfang ihre Fragestellungen, ja, haben sicherlich auch Ideen dazu, wie es gewesen sein könnte und was sie gerne finden würden, um ihre Hypothesen zu bestätigen. Die meiste Zeit kommt es vollkommen anders. So war es bei uns auch. Aber sie fangen mit kleinen Schritten an. Sie graben aus, sie sammeln alles ein, was sie ausgegraben haben. Sie gucken, was sie in der Erde finden, ob es irgendwelche Befunde gibt. Und dann setzen sie sich im Prinzip zu Hause wieder hin und fangen an, diese vielen Puzzleteile, die sie gefunden haben, zusammenzufügen.
Da ist es dann sicherlich auch nicht so, dass im Normalfall ein Fund dann irgendwelche großen Antworten liefert in sich, nicht wahr? Sondern es ist ein Kontext, es ist ein Zusammenspiel aus ganz, 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 ganz vielen Puzzleteilen. Der Frage, wo sie gefunden wurden, was es dort im Umfeld so gab. Ich erinnere mich aus der Vorbereitung, dass ja ein weiterer spektakulärer Fund, der ist da vielleicht in diesem Kontext gerade ein gutes Beispiel, der Nockkultur ja ein 3.500 Jahre alter Honigtopf war, also noch ein bisschen älter. Und da haben Sie ja, glaube ich, auch einige Erkenntnisse draus ziehen können, die es so vorher nicht gab über das Leben und die Lebensweise dieser Menschen.
Genau. Es ist tatsächlich relativ schwierig, über die Ernährung etwas herauszufinden. Wobei, schwierig ist vielleicht verkehrt gesagt. In dem Forschungsgebiet, in unseren Grabungen, finden wir keine Knochen, weder tierische noch menschliche Knochen. Die Erde ist sehr, sehr sauer und Knochen zersetzen sich. Das heißt, wir können Pflanzenreste finden. Wir wissen, dass die Menschen Bauern waren, dass sie vor allen Dingen Perlhirse angebaut haben. Aber wir hatten keine Idee, was sie an Fleischnahrung zu sich genommen haben. Nun spielt es natürlich auch immer so ein bisschen die Rolle. Haben sie Tiere gehalten? Hatten sie domestizierte Tiere oder haben sie wilde Tiere gejagt? Und zu diesem Zweck hatten wir uns einer Methode bedient, gemeinsam mit der Universität in Bristol in England, weil da die Spezialisten sitzen, die eben aus Keramikscherben Fette rausholen können. Und diese Fette haben so einen chemischen Fingerabdruck, mit dem man bestimmen kann, zumindest sehr grob, von was sie stammen. Ziel war eigentlich, die tierische Nahrung zu finden und nicht den Honig. Wobei wir den Honig nicht gefunden haben, sondern Reste von Bienenwachs. Ja, man nimmt dann automatisch an, dass die Menschen den Honig verwendet haben. Kann aber ja natürlich genauso sein, dass sie mit dem Bienenwachs irgendwas angestellt haben. Also dieser Rückschluss ist nicht zu 100% zu beweisen. Ja, wir können auch nicht sagen, ob in diesen Töpfen der Honig aufbewahrt worden ist oder ob er erhitzt worden ist. Vermutlich, was wir annehmen, ist, dass sie einfach diese Waben, so wie wir es ja heute auch noch machen, dass alles in einen Topf geworfen wird und geschmolzen wird und dann daraus der Honig extrahiert wird. Aber das war schon etwas sehr Besonderes, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass in dieser Region um diese Zeit Bienenwachs nachgewiesen werden konnte. Ich glaube auch, es ist tatsächlich der erste Nachweis, der in Afrika gelungen ist, der so alt ist. Also schöne Überraschungen und ja, diese Puzzleteile, die dann dazu führen, dass man sich ein bisschen besseres Bild über die Ernährung machen kann.
Ja, und das ist, genau wie Sie sagen, wieder ein wesentliches Puzzleteil, das wieder ins gesamte Werk in dem Bemühen, Verständnis zu erlangen, eingefügt wird. Das erinnert mich gerade auch so vage an ein Buch, habe ich vor vielen Jahren gelesen, ich habe jetzt wirklich nur noch so ganz grobe Erinnerungen, Collapse von Jared Diamond. Sie nicken schon, ist Ihnen zumindest offenbar auch bekannt. Oh, ja. Und ich erinnere mich, da gibt es wirklich ganze Kapitel ausführlichst, wo er auch beschreibt, was wir so wissen über die Menschen, zum Beispiel auf den Osterinseln, aber auch an vielen anderen Orten, also Zivilisationen, die vor längerer Zeit schon untergegangen sind. Und dass wir oftmals ganz, ganz viel von dem, was wir heute über die Lebensweise wissen, nicht Wissen durch irgendwelche, ich weiß nicht, Felsmalereien oder schon gar nicht Niederschriften, sondern aus Nahrungsmittelresten, Rückbeständen, also quasi aus Abfall, aus unterschiedlichsten Art und Weisen. Und das ist also jetzt hier ein Beispiel, das ist in dem Fall jetzt kein Abfall, aber zeigt, dass man oft eben auch indirekt vorgeht und dann wieder Rückschlüsse ziehen kann, was das übrige Leben anbetrifft.
Die Archäologie hat sich natürlich auch wahnsinnig weiterentwickelt seit, ja, sagen wir mal, Howard Carters Zeiten oder so. Ja.
Tut Entschammung.
Man stellt heute die Fragen anders. Man möchte sehr viel mehr über den Kontext wissen. Wie haben diese Menschen gelebt? Wie haben sie mit ihren Nachbarn interagiert, sofern sie welche hatten? Wie haben sie sich entwickelt? Wo sind sie hergekommen? Wo sind sie hingegangen? Man geht nicht mehr so unbedingt objektbezogen vor, sondern tatsächlich versucht man sich so ein Bild zu zeichnen von der ganzen Gesellschaft, was schwierig ist, denn das eine, was wir Archäologen finden, sind materielle Dinge. Ja, wir finden Scherben, wir finden Steine, wir finden Nahrungsreste, all diese Sachen. Was wir nicht finden, sind die Dinge, die sich in den Köpfen der Menschen abgespielt haben. Und gerade wenn sie solche Figuren haben oder die ja irgendwas mit der Gedankenwelt dieser Menschen zu tun haben, dann wird es für uns schwierig. Dann in die Köpfe können wir nicht reinschauen.
Ja.
Und wir befinden uns da in einer Zeit, in der es keine Schriftquellen gab. Also wir haben keinerlei schriftliche Hinweise darauf, was die Menschen damals gedacht haben.
Und unter diesen schwierigen Umständen, konnten Sie denn mittlerweile Rückschlüsse ziehen, wenn wir jetzt nochmal zu diesen, nicht den Honigtopf, sondern zu diesen Terrakotta-Figuren zurückkommen? Da gibt es ja auch noch andere ganz tolle, die dort auch gefunden worden sind. Haben Sie eine gewisse Vorstellung, welche Rolle diese Skulpturen gespielt haben, was sie den Menschen bedeuteten und welchen gesellschaftlichen Kontext es gab, der es erlaubt hat, eben diese Kunstfertigkeit zu entwickeln?
Ja. Ja, ja, doch. Ich überlege gerade, weil diese Antwort natürlich sehr, sehr vielfältig ist. Da ist nicht eine sehr geradlinige Antwort.
Komplexe, ja, Frage, aber deswegen bin ich überrascht über die geradlinige Antwort. Aber ja, fahren Sie gerne fort oder führen Sie aus.
Wir haben heute eine sehr viel bessere Antwort als die Bernard Fack, das ist dieser Archäologe, der in Nigeria die ersten Terrakotten gefunden hat, geben konnte. Wobei auch ihm durchaus schon klar war, dass irgendein ritueller Zweck dahinter stehen musste. Das Erste, was man, glaube ich, sagen kann, wenn man diese Figuren anschaut, sie sehen schon so aus, als ob sie Menschen darstellen könnten. Also wir haben natürlich auch Figuren, die nicht unbedingt einen Menschen darstellt, aber wir haben natürlich auch Figuren, die sehr menschlich aussehen, wo man davon ausgeht, dass das vielleicht einfach Ahnenfiguren sind, die zu einem bestimmten Zweck gefertigt worden sind. Was wir tatsächlich gefunden haben, aber auch erst gegen Ende unserer Forschung, ist, dass diese Deponierungen, in denen man Terrakotta-Fragmente findet, also Gruben, in denen viele Fragmente unterschiedlicher Figuren zu finden sind, dass die in räumlichen Zusammenhang mit Befunden stehen, die wir als Gräber interpretieren. Ich hatte vorher erzählt, dass wir keine Knochen finden. Das heißt, die Interpretation als Gräber ist natürlich nicht ganz einfach ohne Knochen, ja. Wir finden aber Steinsetzungen, wir finden ganze Töpfe, wir finden zum Teil Perlenketten, also Steinperlen, die aufgereiht liegen, als ob sie um einen Hals herumgelegen waren. Die gleichen Steinperlen finden wir auch auf den Terrakotten, sodass wir da relativ gesichert davon ausgehen, dass solche Befunde Gräber waren. Wenn Sie also neben solchen Gräbern, wir haben in einem Fall 2016 ungefähr 30 dieser Gräber auf einem relativ beschränkten Raum, 30 auf 30 Meter ausgegraben. Wenn Sie dann solche Terrakotta-Fragmente finden, dann glaube ich, ist sehr naheliegend, dass die in irgendeinem Zusammenhang standen mit Bestattungsritualen.
Ja.
Ob die auf den Gräbern gestanden waren oder ob sie als Grabbeigabe dazugegeben sind, das können wir nicht sagen. Was wir sagen können ist, wir haben keine einzige vollständige Figur gefunden. Und auch wenn Sie so eine Deponierung haben mit ganz vielen Fragmenten, dann können Sie keine kompletten Figuren zusammensetzen. Die Köpfe und Oberkörper und Extremitäten, die wir finden, passen nicht zu einer Figur. Und das ist natürlich ein anderer Hinweis. Man hat diese Figuren offensichtlich zerstört, bevor man sie in diese Gruben reingelegt hat.
Und da kann man natürlich auch wieder nur mutmaßen, warum das der Fall ist.
Naja, Sie können natürlich den Blick auch auf andere Kulturen werfen und sich überlegen, dass es ja oft so Ängste gibt vor Wiederkehrern, also dass die Toten wiederkommen und auf das Leben der Lebenden Einfluss nehmen. Und wenn ich einfach mal überlege, dass so eine Figur vielleicht einen Ahnen, einen Verstorbenen darstellt, dann würde vielleicht die Zerstörung dieser Figur auch bedeuten, dass er eben nicht wiederkommen kann, sondern dass er damit endgültig ins Reich der Toten eingegangen ist.
Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie bei diesen Ausgrabungen natürlich auch mit dabei waren vor Ort. Und soweit ich weiß, haben Sie ja tatsächlich ziemlich viel Zeit vor Ort verbracht in Nigeria. Wie oft, wie lange waren Sie dort? Wie viel Zeit haben Sie dort verbracht?
Ich habe mal nachgezählt, ich war ungefähr 8 Mal in Nigeria, davon die ersten 2 Male 2010 und 2011 jeweils 2 Monate. Das sind schon sehr lange Kampagnen.
Ja.
Nigeria ist kein einfaches Land und es ist auch leider im Zuge oder im Laufe unserer Forschung immer schwieriger gewesen, dorthin zu reisen. Es gab Jahre, wo wir überhaupt nicht reisen konnten. Es gab ein Jahr, als eine Ölplattform in Algerien überfallen worden ist und dieser ganze islamische Staat da anfing zu blühen, wo wir auch wieder zurück nach Hause mussten, die Grabung abgebrochen haben. Wir haben dann erst 2016 tatsächlich wieder mit den Grabungen weitermachen können und haben 2017 dann aufhören müssen, nachdem unsere Grabung überfallen worden ist.
Oh wow. Aber hoffentlich nicht in ihrer Anwesenheit.
Doch, leider schon, ja. Also ich weiß nicht, ob sie aus der Presse das irgendwann mal entnehmen konnten, aber ja, mein Chef und ein Mitarbeiter sind entführt worden und...
Das war mir nicht bewusst. Das ist natürlich ein dramatisches Ende für diese Grabung gewesen.
Das war leider ein sehr dramatisches Ende, ja.
Ist es für Ihr Team gut ausgegangen?
Es ist für unser Team, sagen wir, für die Deutschen in unserem Team gut ausgegangen, aber 2 unserer Mitarbeiter sind leider dabei ums Leben gekommen.
Oh wow. Das tut mir leid zu hören und natürlich ein bitteres Ende für dieses Projekt. Wie weit fortgeschritten waren Sie zu diesem Zeitpunkt mit Ihren Grabungen?
Gar nicht viel. Es war eine Kampagne. Wir waren vielleicht gerade 3 Tage am Graben. Wir hatten natürlich immer schon gewusst, dass die Sicherheitssituation nicht die einfachste ist,
ja.
Waren aber so gut in unserem Dorf, in dem unsere Forschungsstation war, auch vernetzt und verlinkt und mit den Leuten befreundet, dass wir uns das eigentlich nicht vorstellen konnten, dass uns sowas passieren kann. Ja. Im Nachhinein, und wenn man auch heute, das geht ja immer wieder durch die Presse, auch unser Fall ging natürlich damals durch die Presse,
ja.
Im Nachhinein ist es tatsächlich so, dass die Situation immer schlimmer geworden ist. Es ist im Moment ganz, ganz furchtbar, auch in Nigeria, was mir furchtbar leid für die Menschen da unten tut, denn die entführen inzwischen die Frauen von den Feldern. Also aus den kleinen Dörfern werden die Frauen von den Feldern entführt und sind oft 3-4 Monate in der Gewalt der Entführer, weil die Familie das Geld gar nicht aufbringen kann, um sie wieder freizulassen. Also es ist schlimm geworden. Wir waren leider ein unrühmlicher Anfang und es ist halt sehr schade, dass damit auch unsere Forschungsarbeit tatsächlich zu Ende war.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz behalten wir, glaube ich, alle, und da spreche ich auch für den Herrn Bräunig, das Land in sehr warmer Erinnerung und vor allen Dingen auch die Menschen in sehr warmer Erinnerung.
Ja, Sie haben ja gesagt, also klar, das Ende war dann absolut bitter und dramatisch, aber auch vorher war es zum einen schwierig. Nigeria, haben Sie gesagt, ist ein, naja, schwieriges, ein anspruchsvolles Land, um dort zu leben, zu arbeiten, zu forschen. Und gleichzeitig deuten Sie jetzt auch an Sie, ich sehe es auch, Sie haben auch ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn Sie an die Zeit zurückdenken. Können Sie darüber noch ganz kurz sprechen? Also mit welchen Schwierigkeiten waren Sie vor Ort konfrontiert? Und was hat aber diese Zeit für Sie auch ausgemacht, sodass Sie auch über Jahre hinweg ja immer wieder gern dorthin zurückgekehrt sind?
Die Schwierigkeit ist sicherlich erstmal in so einem Land so eine Grabung überhaupt logistisch zu organisieren. Ja?
Mhm.
Wir hatten sehr viel Unterstützung auch durch eine deutsche Baufirma, die in Nigeria vor Ort ist, die uns mit Autos, mit Support, mit Wartung und so weiter unterstützt hat, was sehr, sehr viel wert war. Wir haben uns dann in dieser kleinen Forschungsregion, die wir hatten, ein Camp aufgebaut, weil wir eben wussten, wir haben ein 12-Jahres-Projekt. Wir brauchen eine Unterkunft, wo wir einfach leben können, wo wir nach den Grabungen auch wieder nach Hause kommen können, wo wir die Funde bearbeiten können, wo wir die Funde auch lagern können. Das haben wir alles geschafft. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Afrika waren, und damit meine ich jetzt nicht Südafrika oder Namibia, sondern tatsächlich Westafrika.
Ja, ich war tatsächlich bisher nur in Tansania, von daher würde ich jetzt mal ausklammern in dem Fall.
Genau, also Nigeria ist kein touristisches Land und
ja.
Für mich war das auch, als ich das erste Mal hingekommen bin, ich möchte nicht sagen Kulturschock, weil es ist kein Kulturschock, aber es ist eine völlig andere Welt, gerade wenn man aus der Hauptstadt Abuja dann rausgeht in so ein ganz kleines Dorf, wo die Kinder vor einem noch wegrennen, weil sie einfach noch nie weiße Menschen gesehen haben und wo sie einfach als ein Weißer auch ein vollkommener Exot sind. Ja?
Mhm.
Und trotzdem mit sehr viel Liebe und Offenheit auch begrüßt werden. Und wir haben uns da immer gut aufgehoben gefühlt. Und so ein ganz anderes Leben mal zu erfahren, auch unter ganz anderen Bedingungen, das war für mich immer ein ganz toller Teil meines Berufes, auch gerade in Afrika tätig zu sein.
Wie wird dann entschieden, wo nun ganz konkret gegraben wird? Das muss ja die absolute Suche nach der Nadel im sprichwörtlichen Heuhaufen sein, dann zu entscheiden, so, hier setze ich jetzt mal den Spaten an. Wahrscheinlich gab es schon irgendwelche Hinweise oder irgendwelche Scherben wurden schon gefunden und trotzdem könnte man ja wahrscheinlich also an ganz vielen Orten loslegen. Es gibt ja wahrscheinlich mehr Kandidaten, als man Zeit hat, dann den Hinweisen tatsächlich auch nachzugehen.
Das ist tatsächlich eine große Schwierigkeit und bei uns vor allen Dingen auch deswegen, weil wir uns im Buschland befinden. Also es gibt keine Ruinen, die Menschen damals haben keine Häuser gebaut. Es gibt also nichts, was sie an der Oberfläche sehen und in diesem dichten Buschland würden sie einfach an der Oberfläche auch nicht sehen, wenn es etwas gäbe. Ja. Was die Nockkultur mit sich gebracht hat, was diese kunstvollen Terrakotten mit sich gebracht haben, war sehr viel Raubgräberei. Als Bernard Fack die Mitte des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal im British Museum in London ausgestellt hat, ist die Weltöffentlichkeit auf diese Terrakotten aufmerksam geworden und inzwischen finden sie fast in jedem großen Museum der Welt Nock-Terrakotten. Und eben nicht nur in den großen Museen, sondern auch in vielen privaten Sammlungen. Hm. Und diese Terrakotten sind nicht alle mit Zustimmung der nigerianischen Behörden außer Landes gebracht worden und auch nicht alle mit Zustimmung der nigerianischen Behörden ausgegraben worden. Mhm. Und diese Raubgrabungslöcher, die bedecken in bestimmten Gebieten ganze Landstriche. Also da ist ein Loch nach dem anderen. Und unser erster Ansatz war tatsächlich, zu diesen Raubgrabungen zu gehen. Diese Löcher findet man und da zwischen den Löchern nochmal nachzugraben und zu gucken, ob wir was finden können. Wir haben uns dazu auch der Hilfe von Raubgräbern bedient, denn die wissen sehr genau, wo sie suchen müssen und haben dann viele auch in unser Team als Grabungsarbeiter aufgenommen, haben also quasi vom Saulus zum Paulus gemacht und die uns dann eben später auch geholfen haben, diese Stellen zu finden. Da hätten wir, glaube ich, als Nicht-Einheimische relativ schwierige Karten gehabt.
Sie sprechen da gerade auch einen spannenden Nebenaspekt an. Ich erlaube mir, den mal aufzugreifen, nämlich der Hinweis darauf, dass viele Skulpturen, Figuren der Nockkultur und natürlich auch vieler, vieler anderen Kulturen sich dann irgendwann auch in Privatsammlungen wohlhabender Menschen wiederfinden. Und das sind im Zweifel dann auch Figuren, die illegal das Land verlassen haben. Nun gibt es ja natürlich auch eine gewisse Kolonialgeschichte und so weiter. Sie haben die Briten angesprochen, die in den 50ern, glaube ich, dort schon gegraben haben und wahrscheinlich auch noch deutlich früher. Was würden Sie antworten, wenn jetzt jemand fragt, warum braucht es in heutigen Zeiten, wo es ja wahrscheinlich auch nigerianische oder zumindest afrikanische Archäologinnen, Archäologen, Experten gibt. Warum braucht es da uns Deutsche oder Europäer, um vor Ort zu sein und dann Dinge auszugraben und vielleicht auch mit in deutsche Universitäten zu nehmen, um sie dann auszuwerten?
Diese Antwort könnte man zum einen natürlich vollkommen profan beantworten und sagen, weil wir das Geld mitbringen. Mhm. Es stimmt natürlich nicht ganz, ja. Also wir bringen natürlich auch viel Know-how mit. Wir bringen viele technische Hilfsmittel mit, viele Analysemethoden, die einfach in diesen Ländern, sei es jetzt Nigeria oder Kamerun oder Senegal oder Ghana, gar nicht zur Verfügung stehen. Aber es hat schon sehr, sehr viel mit Geld zu tun. Ja? Die Länder selbst könnten solche Forschungen überhaupt nicht finanzieren. Ja. Was sie natürlich machen ist, sie gehen jetzt da nicht alleine runter und sagen, die Goethe-Universität macht das alles alleine, sondern sie arbeiten natürlich mit den Denkmalbehörden und mit den Universitäten vor Ort zusammen. Wir haben immer nigerianische Archäologen bei uns dabei gehabt, die mit uns gearbeitet und gegraben haben, einfach auch um dann nochmal mehr Ausbildung in das Ganze reinzubekommen. Aber wir haben halt einfach sehr viel technische Möglichkeiten. Das fängt ganz profan bei Datierungen an. Ja? Jede naturwissenschaftliche Datierung, die wir heute machen, kostet zwischen 500 und 600 Euro. Und mit einer Datierung kommen Sie nicht weit. Ja?
Ja.
Und wenn Sie das über die Laufe der Jahre nehmen, dann kommt halt da Geld zusammen. Und selbst bei Datierungen scheitert es in der Regel schon bei nigerianischen Archäologen, weil sie einfach das Geld nicht haben.
Hm. Ja, klingt profan, aber am Ende natürlich total einleuchtend. Also irgendjemand muss es halt bezahlen, dass diese Funde ausgegraben werden und am Ende dient das ja nicht dazu, irgendwelche Schatzsuche-Gelüste zu bedienen, sondern wir schaffen kulturhistorisches Wissen und das kommt natürlich dann auch wieder der Bevölkerung und den Ländern vor Ort zugute, die ein viel besseres Verständnis auf diese Art und Weise erlangen können, woher sie eigentlich kommen, was ihre Ursprünge sind, was ihre Vorfahren sind, wie ihre Kultur entstanden ist und so weiter und so fort. Und es ist ja, denke ich und hoffe ich, heute auch nicht mehr so wie noch vor 100 oder 200 Jahren, dass dann Funde halt, naja, eingesackt werden und ohne weitere Absprachen in irgendwelche Museen weltweit verschifft werden. Und das war's dann für die Menschen vor Ort.
Ich möchte es gerne nochmal betonen, dass wir natürlich für alles, was wir nach Deutschland ausgeführt haben, weil wir hier einfach unsere Analysen laufen lassen müssen,
ja,
dass es dafür natürlich Ausfuhrgenehmigungen der nigerianischen Denkmalbehörde gab und dass wir die Funde auch wieder zurückgebracht haben. gerade, ich hatte es vorher erwähnt, 2013, 2014 eine Ausstellung im Frankfurter Liebighaus über die Nackt-Terrakotten. Da hatten wir sehr viel Material mit nach Deutschland genommen, weil eben zum Beispiel auch Restaurationsarbeiten bei uns sehr viel effektiver sind, als sie in Nigeria wären, weil hier die ganzen Methoden zur Verfügung stehen.
Ja.
Dazu kamen ein paar Nigerianer mit nach Deutschland, die beim Aufbau geholfen haben, die beim Abbau geholfen haben und die den Transport zurück nach Nigeria wieder mit begleitet haben. Und danach hat auch nichts mehr Nigeria verlassen, sondern alles, was wir hatten, war in einem Lagerraum bei uns im Camp und ist dann nach Abschluss unserer Tätigkeit ins Nationalmuseum nach Jos gebracht worden.
Ach, ich muss sagen, während Sie so sprechen über die Arbeit vor Ort und dann auch die Analysen natürlich, die damit einhergehen und die große Freude, wenn man dann was findet, gerade wenn es dann auch so tolle Objekte sind wie in Ihrem Fall. Mir ist natürlich bewusst, dass Archäologinnen wie Sie ständig und wahrscheinlich auch in nerviger Art und Weise mit diesen ganzen Klischeevorstellungen à la Indiana Jones und so weiter konfrontiert sind, Abenteuer erleben, Peitsche schwingend durch irgendwelche Tempel sich begeben und am Ende ist es dann, haben Sie auch schon erwähnt, doch zu 99% die Detektivarbeit am Schreibtisch. Aber ich muss sagen, nach dem Gespräch bisher, es klingt doch aufregender, als ich es zu hoffen gewagt hatte. Also ich hätte gedacht, es ist noch viel seltener, dass man dann auch wirklich mal so einen Moment erlebt, wie man ihn sich jetzt als fachfremder, stereotypbehafteter Mensch, wie ich es vielleicht dann bin, vorstelle. Also so ein bisschen was schwingt dann schon auch mit. Ist vielleicht auch das, was, ich weiß nicht, ich will Ihnen das nicht in den Mund legen, aber ist es, ich frage die Frage mal offener, nicht so suggestiv, ist diese Vorstellung von diesen, naja, doch abenteuerlichen Aspekten doch auch was, was die Archäologinnen und Archäologen, die Sie kennengelernt haben, vielleicht auch Sie selbst, ursprünglich für dieses Fach fasziniert hat? Also sind diese Stereotype eher, das ist jetzt eine sehr durchwundene Frage, sie bildet sich mir während ich spreche im Kopf, ist das eher so ein Nährfaktor, wo Sie sagen, ja, das hat nun wirklich nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun? Oder ist das eher was, wo Sie sagen, ja, ist doch super, dass wir so ein gutes Image haben und das hilft tatsächlich auch viele Menschen, vielleicht sogar mich selbst, für diese Disziplin zu interessieren und dann die Tür aufzustoßen, zu schauen, wie es eigentlich wirklich ist?
Ich würde das mal unterscheiden wollen. Wenn Sie heute.
Ja, räumen Sie mal ein bisschen auf diese
heute
Frage.
Ich meine das überhaupt nicht wertend, ja. Mhm. Ich denke, wenn Sie heute in Deutschland Archäologie betreiben und in der Wetterau ausgraben, dann ist, sagen wir mal, zumindest der Faktor Abenteuer nicht so groß. Der Faktor, Dinge zu entdecken, die Sie noch nicht kannten und die ganz neu sind und die Sie zum ersten Mal seit 2.000 oder 3.000 oder in der Wetterau seit 5.000 oder 6.000 Jahren zum ersten Mal wieder in die Hand nehmen, dieser Faktor ist immer gegeben. Und ich denke, man würde nicht Archäologin werden, wenn man nicht auf der Suche nach dem wäre.
Ja.
In Afrika kommt natürlich, sagen wir mal, dieser Abenteuerfaktor noch eher zum Tragen. Mich hat Afrika vor allen Dingen deswegen gereizt, weil man so viel weniger darüber weiß. Weil das ist ein Fleckerlteppich, den sie in Afrika haben. Archäologische Fundstellen aus der Zeit vor Christus, die können sie an vielleicht 2 oder 3 Händen abzählen. Ja, jetzt mal abgesehen von der ganzen Menschwerdung, wo es natürlich mehrere Fundstellen gibt. Und ich denke, ja, da ist natürlich ein gewisser Abenteuercharakter dabei. Und wenn sie im Jeep durch die afrikanische Savanne fahren, dann ist das einfach auch ein tolles Gefühl. Ja, und Dinge zu finden und Zusammenhänge zu erkennen, die sich einem plötzlich erschließen, das macht einfach die Faszination von dem Beruf vollkommen aus. Ich möchte keinen Moment missen der ganzen Geschichte.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich für Archäologie zu interessieren, das dann schlussendlich auch sogar zu studieren? Rückte vor allem zuallererst die Archäologie in das Zentrum Ihres Interesses oder war tatsächlich vielleicht sogar eine Leidenschaft für den afrikanischen Kontinent vorher schon vorhanden? Was kam da zuerst? Wie entwickelte sich das?
Als Kind waren es die griechischen und römischen Heldensagen. Mhm. Dann waren es sämtliche Bücher über Ägypten und immer der Wunsch, Archäologie zu studieren, was ich mir aber leider direkt nach dem Abitur nicht leisten konnte. Ich habe also ganz anständig bei der Allianz Versicherungskaufmann gelernt und habe das auch lange Zeit gemacht. Bin dann, wann war das, 2007 nach Los Angeles ausgewandert und habe dort angefangen, an einem Indianermuseum zu arbeiten und tatsächlich Archäologiekurse an der UCLA zu belegen. Mhm. Und das war so der Anfang, dass ich mich mit dem Traum, den ich immer schon hatte, tatsächlich beschäftigen konnte. Ich war also ursprünglich tatsächlich in den Indianerkulturen des Südwestens und Kaliforniens unterwegs, was auch unglaublich Spaß gemacht hat. Und dann ist mein damaliger Mann nach Frankfurt versetzt worden und ich konnte es mir leisten, weil er mich unterstützt hat, mit ja knapp 40 Jahren das Studium anzufangen.
Wow, das ist ja mal ein Lebenswandel von der Allianz hin zur Archäologie.
Ja, es hat beides viel mit Detektivarbeit zu tun, gell?
Ja.
Ja, und in Frankfurt gab es eben keine amerikanische Archäologie, sondern tatsächlich nur deutsche und Afrika-Archäologie und Da war für mich nie die Frage. Ich wollte immer schon, neugierig wie ich bin, was Unentdecktes finden. Und das war in Afrika natürlich die Chance sehr viel größer als in Deutschland. Ja.
War das für Sie damals so als Lebensentscheidung völlig klar, als sich herauskristallisiert hat, es könnte die Chance geben, Ihr Mann würde es in dem Fall dann auch mit unterstützen, ist ja auch wichtig, den familiären Rückhalt zu geben. War das eine leichte Entscheidung für Sie? Ich meine, Interesse haben an irgendwas ist ja eine Sache, aber dann, es ist ja doch mitunter auch eine Hürde, nochmal so eine neue Route einzulegen, dann, wenn man kein Teenager mehr ist, sondern mitten im Leben steht, quasi beruflich zumindest nochmal bei Null anzufangen, ist man ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch mit vielen Zweifeln konfrontiert, von außen, vielleicht auch von innen.
Also für mich war das nie eine Frage. Für mich war, du hast die Chance und jetzt stürzt du dich da rein. Klar ist es was anderes, wenn man so ein Studium anfängt und 20 Jahre älter ist als der Rest der Studierenden. Es war aber nie ein Thema. Also Alter hat irgendwie nie eine Rolle gespielt. Man muss wieder lernen, die Schulbank zu drücken, was, glaube ich, aber etwas einfacher ist, weil man einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und den Fokus vielleicht besser auf diese Dinge setzen kann, als junger Mensch, der einfach alles noch erfahren will und noch so viele Interessen und Neugierde hat. Ja. Deswegen habe ich das nie als Nachteil empfunden oder so. Aber ich hätte es nie anders machen wollen. Ich hatte das große Glück, und das muss man dazu sagen, dass ich in dieses 12-Jahres-Projekt gekommen bin, weil mir das natürlich auch über 12 Jahre eine Beschäftigung gesichert hat. Denn das ist etwas, was man nicht nur in der Archäologie, sondern ja in vielen Geisteswissenschaften nicht vergessen darf. Wir sind alle nicht fest angestellt an der Goethe-Universität, sondern wir arbeiten in fremdfinanzierten Drittprojekten, die meisten finanziert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und unsere Arbeitsverhältnisse enden in der Regel nach 2 bis 3 Jahren, wenn das Projekt auch zu Ende ist. Und da war finanzieller und familiärer.
Sie erwähnen 12-Jahres-Projekt, das ist natürlich das NOC-Projekt, über das wir gesprochen haben. Ja.
Ja, da ist natürlich, wenn man finanziellen oder familiären Rückhalt hat, das ist schon sehr viel wert. Ja. Es gibt viele Archäologen, die zwischendrin dann auch immer wieder arbeitslos sind, wieder neue Projekte beantragen müssen. Also es ist kein einfaches Erwerbsleben, das man hat. Und ich glaube, man muss für die Archäologie brennen, weil man es sonst nicht tun würde. Aber wenn man es macht, dann ist es einfach unglaublich befriedigend.
Also das heißt, Sie haben dieses Studium dann auch belegt in dem Wissen, dass es gewisse Risiken auch gibt für Ihre berufliche Zukunft und dass es schlimmstenfalls gar nicht dazu kommen würde, dass Sie irgendwo im Feld mal wirklich aktiv werden können.
Ja, richtig.
Also eine komplette Entscheidung, ich folge jetzt meinem Herzen, ich mache das, was mich befeuert, wo meine Leidenschaft liegt, und schlimmstenfalls hatte ich zumindest ein richtig spannendes Studium und dort ein paar Jahre, in denen ich mich mit diesen Themen auseinandersetzen konnte.
Ja, genau so.
Ja, toll. Und in der Tat war ja die Zeit in Nigeria auch nicht Ihr einziges spannendes Forschungsprojekt. Glücklicherweise gab es ja noch ein paar mehr zum Beispiel. Vielleicht haben wir die Chance oder die Zeit, noch kurz darauf einzugehen. Zum Beispiel haben Sie sich in Namibia mit Felsbildern beschäftigt. Würden Sie davon ein bisschen erzählen? Was war dort das Projekt und die Forschung? Haben Sie was ausgegraben? Felsbilder, normalerweise gräbt man ja wahrscheinlich eher weniger aus. Deswegen erzählen Sie mal, worin dort Ihre Arbeit bestand.
Mache ich sehr gerne. Ich schmücke mich aber da auch mit sehr fremden Federn, weil ich dieses Felsbildprojekt in Namibia lange Zeit nur vom Rande aus verfolgt habe, weil ich ja in dem NOC-Projekt beschäftigt war. Mhm. Dieses Namibia-Projekt war auch ein Projekt von Professor Peter Bräunig und der hat es mit anderen Studenten aufgezogen. Ich war dann selbst noch am Ende für 1,5 Jahre in diesem Projekt beschäftigt, habe mich da hauptsächlich auch mit der Erstellung eines Fundstellenkatalogs beschäftigt. Aber wie gesagt, ich durfte also 2-mal mit nach Namibia fahren, fand es auch vollkommen faszinierend, vor allen Dingen deswegen, weil als ich an der UCLA die ersten Kurse nahm in Archäologie, waren die ersten Kurse Felsbilder.
Das ist die Universität in Los Angeles, genau.
Ja, Felsbilder in Kalifornien in der Mojave-Wüste. Also mein frühester beruflicher Werdegang waren Felsbilder. Und dann bin ich über Namibia zu diesen Felsbildern wieder zurückgekommen, die mich auch nie verlassen haben. Es ging da um die Frage, es gibt in Namibia eine sehr große Konzentration an Felsbildern, vor allen Dingen im Nordwesten Namibias. Und da gibt es ja auch eine Weltkulturerbestätte, nämlich Twyfelfontein. Und Professor Bräunig hat mit einem Freund, der in Namibia lebt, der aber Deutscher ist, ein Landvermesser, die Gegend westlich von Twyfelfontein erkundet und hat eben da eine Vielzahl an Felsbildern gefunden, viel mehr als Twyfelfontein alleine hat. Es ist natürlich auch sehr abenteuerlich, denn sie befinden sich in einer menschenleeren Wüste, da gibt es keine Infrastruktur, Da gibt es eine Piste, die durch diese Namib-Wüste führt und sonst nicht viel. Sie müssen sich also ihre eigenen Pisten legen. Sie müssen alles mit GPS machen. Hm. Und das Team war zum Teil 2 bis 3 Monate in dieser Wüste unterwegs. Und auch das ist natürlich eine unglaubliche Logistik. Sie müssen jeden Tropfen Wasser damit reinnehmen, sie müssen alles zu essen mit reinnehmen und sie müssen vor allen Dingen ihren Strom selbst erzeugen, weil wir heute natürlich mit Kameras und Drohnen und was weiß ich was ja auch sehr stromintensiv arbeiten. Ja,
ja, also wirklich eine logistische Herausforderung, nicht zuletzt, und dann sicherlich auch eine körperliche. Also es ist einfach eine anspruchsvolle Umgebung, um dort zu leben und zu arbeiten.
Ja, es ist warm, es ist durchaus warm.
Gelinde gesagt, ja.
Es ist sehr felsig und sehr hügelig, also ja. Man ist den ganzen Tag wirklich am Steigen und am Absteigen und am über die Felsen steigen und muss natürlich diese Felsbilder auch erarbeiten und suchen. Also manchmal findet man sie sehr leicht, wenn sie sehr prominent auf dem Stein sind und man sie noch gut sehen kann. Manchmal sind sie auch schon sehr vergilbt. Und auch da ist die Entdeckung einer neuen Fundstelle immer was Tolles, wenn man zum ersten Mal diese Bilder wieder sieht. Mhm. Und dann kommt natürlich die Kleinarbeit mit der Dokumentation. Ja, sie laufen natürlich dann so eine ganze Felsspielstelle ab, suchen jeden Felsen ab, dokumentieren jeden Felsen, der wird ganz viel fotografiert und wird alles aufgeschrieben. Und dann erfolgt natürlich die Nacharbeit auch da wieder zu Hause am Schreibtisch.
Um Rückschlüsse zu ziehen, was man dort eigentlich sieht, wer diese Felsmalereien dort angebracht hat und warum.
Wer, wann und warum? Die 3 großen Fragen der Felsbildforschung, ja, die einfach ganz schwer zu beantworten sind. Ja. Mhm. Noch schwieriger als bei archäologischen Ausgrabungen. Ja.
Weil wahrscheinlich das Material, die Materialerforschung noch herausfordernd ist. Es gibt halt den Felsen, klar, und es gibt ein ganz, ganz kleines bisschen Farbe, aber das war es dann eben auch.
Genau, also wir datieren ja in der Archäologie relativ viel über pflanzliche Reste, die wir in den Ausgrabungen finden, die in den gleichen Schichten liegen und die sich inzwischen mit der Radiokohlenstoffmethode relativ gut datieren lassen. Hm. Das fällt ihnen bei Felsbildern weg, zum großen Teil. Ja. Es sei denn, in der Farbe würde sich Holzkohle als organisches Material befinden. Denn selbst wenn sie die Felsbilder in einer Höhle haben und in dieser Höhle Reste einer Besiedlung zu finden sind, dann kann ich diesen Zusammenhang zwischen den Felsbildern und den Resten der Besiedlung ja nicht 1:1 herstellen. Kann ja auch zu einer ganz anderen Zeit erfolgt sein. Das macht es also bei Felsbildern nochmal deutlich schwieriger. Und gerade auch bei Bildern haben sie ja immer eine Gedankenwelt dahinter verborgen. Und diese Gedankenwelt, die erschließt sich uns einfach nicht. Ja. Denken Sie doch nur mal, also ich nehme das sehr häufig, wenn ich Vorträge habe, so als Beispiel hin. Nehmen Sie mal das letzte Abendmahl von Da Vinci, glaube ich, gell? Mhm. Genau, dieses Bild, ja. Wir gucken uns dieses Bild an und können die gesamte Geschichte des Neuen Testaments erzählen. Weil wir kulturell so geprägt sind, wir brauchen nicht mehr als dieses Bild. Vielleicht würde uns sogar ein Ausschnitt aus diesem Bild reichen. Einer, der damit nicht aufgewachsen ist und diese kulturelle Prägung nicht hat, der sieht da eine Gruppe von Männern, die gemeinsam Abend essen.
Ja.
Und genauso müssen Sie sich das mit den Felsbildern vorstellen. Den Menschen damals hat vielleicht eine Szene gereicht, um daraus eine ganze Geschichte zu erzählen. Uns erschließt es sich halt da einfach nicht mehr.
Was natürlich zum einen unendlich faszinierend ist, Sie haben ja vorhin auch schon mehrfach erwähnt, deswegen ist Ihr Fokus ja dann auch Richtung Afrika gegangen, weil es eben dort noch so viele unbeantwortete Fragen gibt. Auf der anderen Seite stelle ich mir das auch wahnsinnig, naja, frustrierend ist vielleicht zu negativ vor, aber man braucht schon sehr, sehr, sehr viel Geduld, um diesen langsamen Fortschritt in der Erschließung und Beantwortung dieser Fragen dann auch auszuhalten, oder?
Ja, braucht man. Aber ich glaube auch das, Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, wenn Sie eine Liebe für diesen Beruf haben, dann haben Sie auch die Geduld. Denn ja, Sie wollen es herausfinden und Sie geben die Hoffnung nicht auf, dass Ihnen irgendwann der zündende Gedanke kommt oder irgendjemand anderem ein zündender Gedanke kommt oder irgendeine neue Methode sich auftut, mit der man wieder mit Erkenntnissen weiterkommt.
Oder eben auch, indem die Malereien ja auch zusammenwirken und vielleicht auch um die Ecke beim nächsten Felsen nochmal ein Bild ist, das dann jetzt auch hilft, das Bild, das wir gestern entdeckt haben, noch leichter verständlich zu machen. Also deswegen eben auch die Motivation und das lohnende Ziel, auch einfach in der Masse viele dieser Malereien und Gravierungen zu erfassen, auszuwerten und auch dadurch Kontexte herzustellen. Das hat ja das Team in der Tat auch gemacht. Also über 11.000 Gravierungen und 1.200 Felsmalereien hat Ihr Team dort von der Frankfurter Afrika-Archäologie seit 2012 dokumentiert und analysiert. Also das sind wahnsinnige Umfänge an Arbeit.
Und viele, viele Kilometer, die sie bergauf und bergab gelaufen sind.
Viele Liter Schweiß, aber genau. Das wollen wir uns jetzt gar nicht vorstellen. Ja, Wahnsinn, echt eine tolle Arbeit. Was wollen Sie sagen, wie ist die Goethe-Universität aufgestellt im Bereich der Archäologie Afrikas. Sie haben ja erwähnt, das ist einer der Schwerpunkte offenbar der Goethe-Universität im Bereich der Archäologie.
Das ist, glaube ich, im Moment ein sehr hochpolitisches Thema, weil es ja gerade um die Diskussion an der Goethe-Universität gibt, diese im Fachbereich 9 die kleinen Institute deutlich zu kürzen und zu verringern und Professuren nicht neu zu besetzen. Deswegen ist es für mich schwierig, da viel dazu zu sagen. Da möchte ich mich auch nicht zu stark aus dem Fenster lehnen. Es wird natürlich alles nicht einfacher. Wir fest angestellt sind bei uns im Institut die Professoren, die Sekretärinnen und einiges technisches Personal und alles, was so wie ich in Projekten arbeitet, eben nicht. Wir finanzieren uns über diese Projekte.
Ja.
Das Einwerben der Projekte ist sehr aufwendig. Sie müssen Anträge schreiben, die müssen begutachtet werden. Es dauert oft 1 bis 2 Jahre, bis da überhaupt eine Zu- oder Absage kommt, und leider kommen sehr viel häufiger ab als Zusagen. Das Geld wird nicht mehr, aber die da an den Topf rein wollen, die werden immer mehr, sodass es auch für uns schwieriger wird, gute Projekte an Land zu ziehen. Ja? Also ich denke, wir sind immer noch in Frankfurt der einzige Lehrstuhl für Afrika-Archäologie in Deutschland, und es wäre ganz wunderbar, wenn der auch weiterhin gut ausgestattet existieren würde, auch mit guten Projekten, denn es gibt in Afrika immer noch wahnsinnig viele Fragen. Jedes Projekt, das Sie heute machen, endet ja nicht nur mit Antworten, sondern es endet ja vor allen Dingen auch mit viel mehr neuen Fragen und auch mit der Erkenntnis, dass man jetzt andere Ideen hat oder vielleicht die besseren Ideen hat, wie man Fragen formuliert, wo man suchen kann. Selbst nach diesen 12 Jahren NOC-Projekt, was eben, wie gesagt, eine lange Zeit ist, könnte ich Ihnen jetzt sofort 5 Fragen nennen, die ich sofort gerne weiter bearbeiten würde, weil wir jetzt erst ein Verständnis dafür haben, was damals eigentlich abgelaufen ist.
Ja, also schwierige Rahmenbedingungen. Was würden Sie jungen Menschen sagen, die dessen ungeachtet auch erwägen, genau das eben zu studieren womöglich? Dem Herzen folgen, oder wären die Rahmenbedingungen jetzt langsam doch so schwierig, dass sie sagen, ja, also da muss man schon wirklich ganz genau überlegen, ob man sich ein Archäologiestudium in der Form tatsächlich antun kann und möchte?
Das ist eine Diskussion, die wir oft auch geführt haben. Ich hatte ja viele jüngere Kolleginnen und Kollegen, die inzwischen auch nicht mehr in der Archäologie tätig sind, weil die Unsicherheiten zu groß waren. Es gibt aber genauso gut andere, die einfach durch diese Zeit durchgehen und jetzt auch mit festen Anstellungen, sei es in Museen oder irgendwo anders, eine Tätigkeit gefunden haben. Es gibt also kein, ich bin der Meinung, man sollte das tun, was einem Spaß macht, denn nur dann macht man es auch mit dem Herzen und dann macht man es auch gut, wenn man es tun will. Und die Erfahrung, egal ob Sie jetzt Kunstgeschichte studieren oder Archäologie oder irgendeine Sprache oder so, alleine das Studieren an und für sich bringt Sie ja in Ihrem Leben weiter. Ja. Sie lernen Techniken, Sie lernen Schreiben, Sie lernen Vorträge halten, Sie lernen sich ausdrücken, Dinge zu organisieren. Also alle Skills, die ich in meinem späteren Leben ja trotzdem wieder anwenden kann. Ja. Von dem her, bevor ich mich durch ein unliebsames Studium durchackere, studiere ich lieber etwas, was mir Spaß macht.
Für eine hohe Chance, dann auch erfolgreich in diesem unliebsamen Job hinten rauszuarbeiten.
Genau. Dann lieber jetzt Archäologie studieren und als Seiteneinsteiger vielleicht tatsächlich irgendwas anderes wiederfinden. Was immer möglich ist, weil man ja eben auch sehr viele Soft Skills lernt, die einem dann wieder bei der Berufswahl helfen, selbst wenn es in der Archäologie nicht klappen sollte.
Alles klar, dann nehmen wir uns das so mit und kommen zum letzten kleinen Teil unseres Gesprächs. Das sind bei uns immer die Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen ein paar kleine Gedankenbrocken anbieten, vor die Füße werfen und wir schauen einfach, was Ihnen dazu spontan in den Sinn kommt. An der archäologischen Erforschung Afrikas begeistert mich bis heute, nach all diesen Jahren,
die vielen Dinge, die wir noch nicht wissen und die ich unbedingt noch wissen will.
Die Neugierde alarmt so schnell nicht, ja. Zu meinen Vorbildern in der Archäologie gehört?
Mein Chef, der Professor Peter Bräunig, der mir sehr, sehr viel gelehrt hat, der viele Zusammenhänge mir verständlich gemacht hat und sicherlich viele andere Archäologen, aber ich würde da tatsächlich auf diese persönliche Ebene gehen wollen.
Mhm. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
Den Abschluss meiner Doktorarbeit ganz sicherlich.
Hm.
Und dass, so wie Sie jetzt, Leute immer noch auf uns zukommen und uns danach fragen und diese Fragen stellen und uns die Gelegenheit geben, es nach draußen zu bringen, unsere Arbeit einfach weiter zu vermitteln.
Wenn ich eine Finanzierung erhalten würde für 1 oder 2 oder 3 Jahre, wie lange es da noch braucht, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich
zurück nach Namibia gehen und dort mit den Felsbildern weitermachen.
Und gibt es dort eine konkrete, Sie haben vorhin ja auch angedeutet, auch in Bezug auf die Nok-Kultur in Nigeria, hätten Sie sofort 5 Fragen, die Sie gerne beantworten würden. Gäbe es eine dann in Namibia, wo Sie sagen würden, so, das wäre jetzt das erste Thema, was ich nochmal angehen würde?
Tatsächlich diese Interaktion zwischen Gravierungen und Malereien. Es sind 2 vollkommen unterschiedliche Stile und wir gehen davon aus, dass es unterschiedliche Menschengruppen waren, die einmal graviert und einmal gemalt haben. Und sich das nochmal genauer anzuschauen und diese Überlagerungen anzuschauen und diese Zerstörungen anzuschauen und einfach auch zu versuchen, Datierungsmöglichkeiten zu verbinden, das ist sicherlich die Frage, die ich da noch hätte.
Schön. Ist ja zumindest schön zu wissen, auch wenn Sie die Fragen jetzt vielleicht dann leider doch nicht direkt beantworten werden können, dass es eben in der Archäologie für immer wahrscheinlich offene Fragen geben wird und deswegen die Neugierde und die Faszination auch immer wieder neu befeuert werden kann für dieses Themenspektrum. Es ist ja eine ganze Welt, die sich da auftut, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns einen kleinen Einblick in diese Welt zu geben. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne und danke an Sie und viel Spaß weiterhin bei Ihren Formaten.
Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.